Wir kommen jetzt zum fünften Visionszyklus innerhalb von Offenbarung 4 bis Kap 22. Und das, wir orientieren uns hier an Offenbarung 19, 1 bis 8, um das zu starten, den Blick auf diesen fünften Visionszyklus. Und hier geht es um vier Halleluja, loben Gott für Babylons Verdammnis und für die Hochzeit des Lammes. Ich lese uns die Verse 1 bis 7 von Kapitel 19. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen! Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereitet. Wenn wir uns das angucken, was hier drin steht, dann geht es um zwei Kerngedanken in diesen sieben Versen. Erstens, Halleluja, denn Gott hat die große Hure Babylon gerichtet, Verse 1 bis 4. Und dann zweitens, Halleluja, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das ist dann in den Versen 5 bis 9 das Thema. Und zu dem ersten Halleluja, denn Gott hat die große Hure Babylon gerichtet, kann man dann sagen, das Ende von diesem Visionszyklus, der sich von 17.1 bis 19.10 erstreckt, gibt uns jetzt den Gedanken, wenn Babylon zerstört ist, übernimmt Jerusalem die weltweite Herrschaft. Hier geht es also in diesem Abschnitt um den Wechsel, dass die eine Weltmetropole, die die ganze Welt dominiert hat, ausgetauscht wird durch eine andere Weltmetropole, Welthauptstadt. Es geht um die Bewegung weg mit Babylon und her mit Jerusalem. 17.1 bis 19.10 ist ein Kontrast zu 21.9, bis 22.9, also der fünfte Visionszyklus ist ein Kontrast zu dem siebten, zu dem letzten Visionszyklus, der uns die Vollendung, das Ziel aller Dinge zeigt. Das Ziel des Evangeliums ist eben, was dort geschieht, in Kapitel 21.9 bis 22.9, dass das himmlische Jerusalem herunterkommt auf die Erde und dass Gottheit und Menschheit für ewig glücklich vereint sind im himmlischen Jerusalem. Natürlich, wenn man das dann anschaut und merkt, was dort das Thema ist, das ist ein passendes Ziel. Das Ziel aller Dinge, das höchste Glück für alle, die dabei sein dürfen. Und das wird unter dem fantastischen Bild einer Hochzeit geschildert, dass hier Braut und Bräutigam heiraten und dann eben für ewig glücklich vereint sind, dass der Bräutigam und die Braut, also Jesus Christus als Bräutigam und als Vertreter der Trinität, Gott der Mensch geworden ist, um die Menschheit zu erlösen und die erlöste Menschheit, dass die für ewig vereint sind als ein Team, als ein Ehepaar, als König und Königin über das ganze Universum. Das ist das Thema also hier in 17.1 bis 19.10 und besonders beim Abschluss der Wechsel von der einen Weltmetropole zu der anderen Weltmetropole. Schauen wir uns diese Frau an, also Babylon. die gerichtet wird in diesem fünften Versionszyklus. In Kapitel 17, Vers 3 bis 6 haben wir folgende Beschreibung der Frau auf dem Tier. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, also dieser Engel, der erwähnt wird in 17, 1 und 2, der Johannes einlädt, komm, ich will dir zeigen. Und dann führte er ihn im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher voll von Gräueln und die Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon, die Mutter der Hurer und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Die Frau, wenn man sich das anguckt, sitzt auf einem scharlachfarbenen Tier, in Vers 3. Sie ist bekleidet mit Purpur und Scharlach. Sie ist versehen mit Gold, edlen Steinen und Perlen. Sie hat einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unflat ihrer Hurerei. Der Name auf der Stirn ist ein Geheimnis, das große Babylon, Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und sie ist betrunken von dem Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Es geht hier also um eine Stadt. Der Name der Stadt, das große Babylon, ist gleichzeitig ein Geheimnis. Man muss also darüber nachdenken, um das zu verstehen. Und sie ist steinreich, sie ist superreich. Sie ist gekleidet in der neuesten Mode von den Vertretern der High Society. Sie kann sich sehen lassen. Wahrscheinlich ist sie bildschön, aber sie ist eine schlechte Frau, eine böse Frau. Also in dem Symbol, diese Stadt Babylon ist eine verführerische Frau. Sie ist eine Hure, die an das Ehebrechen oder an die Unzucht gewohnt ist. Und sie geht über Leichen. Also hier hat man die Kombination von Schönheit und Reichtum und weltweitem Einfluss verbunden mit einem Wesen, das nicht davor zurückschreckt, Feinde zu beseitigen oder einfach Opfer auszusaugen, das Blut zu trinken. Also es ist schon ein übles, ein gräuliches Bild für eine gräuliche Stadt. Das Tier, auf dem sie sitzt, ist ein Monster. Das gucken wir uns auch an. Zuerst einmal in Offenbarung 13, Vers 1 bis 3, wo es zuerst genauer dargestellt wird, vorgestellt wird. Ich lese mal die Verse in Offenbarung 13, 1 bis 3. Nochmal. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie eines Löwen Rachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund. Und seine tödliche Wunde ward heil. Und die ganze Erde verwunderte sich des Tieres. Also dieses Tier in Kapitel 13, 1 bis 3 hat 7 Häupter, 10 Hörner, 10 Kronen, lästerliche Namen auf den Häuptern. Das ganze Tier wird verglichen mit einem Panther. Es ist einem Panther gleich. Damit ist eben ein sehr schnelles Raubtier gemeint. So wie ein Gepard, würden wir heute modern sagen, Füße wie Bärenfüße und es hat einen Rachen wie ein Löwenrachen und es wird bevollmächtigt vom Drachen. Es hat auch einen Kopf bei diesen 7 Köpfen, 7 Häuptern, welche es hat. Da ist ein Kopf, der ist besonders und der wird tödlich verwundet, geschlachtet wie zum Tod, aber dann wird er geheilt. Was zur Anbetung der ganzen nicht erlösten Menschheit führt. Und in Kapitel 17 gibt es noch mehr Informationen über dieses Tier, was hier Tier aus dem Abgrund heißt. Ich lese die Verse 7 bis 13. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir jetzt sagen, das Geheimnis des Weibes und des Tieres, das sie trägt und hat 7 Häupter und 10 Hörner. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder emporsteigen aus dem Abgrund. Und es wird fahren in die Verdammnis und es werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben steht, von Anfang der Welt in dem Buch des Lebens. Wenn sie sehen das Tier, dass es gewesen ist und nicht ist und wieder sein wird. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf welchen das Weib sitzt, und sind 7 Könige. 5 sind gefallen, einer ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie Macht empfangen, eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einerlei Meinung und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Wenn man sich halt das anguckt, dieses Tier aus dem Abgrund, dann hat man die Information, es ist gewesen, also vor der Zeit von Johannes im 1. Jahrhundert, das ist schon mal gewesen, das gab es schon mal, aber es ist zurzeit nicht. Und es wird wieder emporsteigen aus dem Abgrund und geht in die Verdammnis. Das ist Vers 8. Wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, der wird sich über das Tier wundern. 7 Häupter oder 7 Köpfe bedeuten 7 Berge und 7 Könige. 5 Könige sind schon vergangen, ein König ist jetzt da, der 6. Und der 7. König ist zukünftig und bleibt eine kleine Zeit. Das Tier selbst, das hier vor Augen steht, ist dann der 8. König. Die 10 Hörner sind 10 Könige der Zukunft zur Zeit des 8. Königs. Und die 10 Könige und der 8. Verbünden sich miteinander und arbeiten zusammen. Wenn man sich jetzt fragt, wie kann man das im Einzelnen verstehen, habe ich einen Vorschlag. Natürlich gibt es dafür viele Vorschläge. Ich glaube, dass die 7 Könige oder die 7 Berge, die hier die 7 Häupter sind, für Großreiche stehen, also Weltreiche stehen, die gewechselt haben. Das erste, und zwar jeweils Weltreiche, die versucht haben, das Volk Gottes, es geht ja auch in der Offenbarung um die Heilsgeschichte und auch um frühere Ereignisse, es geht um Israel, und die Geografie in der Offenbarung hängt zusammen mit Israel auch. Es geht um die Weltreiche, die in Israel dann regiert haben, fremd geherrscht haben oder Israel gefährdet haben. Das erste wäre Ägypten, das zweite Assyrien, das dritte Babylonien, das vierte Medo-Persien und das 5. Griechenland. Dann wäre das 6. der jetzige Kopf, der jetzige König ist der König von Rom, also der Cäsar von Rom, der jeweils in Rom Cäsar ist. Es wäre dann Nummer 6 wäre Rom als Kopf. Und ich kam auf diesen Vorschlag durch die Verbindung der Offenbarung mit dem Buch Daniel. Wir haben ja vorhin gesehen, wie das Tier beschrieben worden ist. Und da kommen Elemente vor, das ist entlehnt aus Daniel Kapitel 7 und teilweise sind Gedanken auch aus Daniel 2. Das merkt man bei Babylonien zum Beispiel. In Daniel 2 hat man ein Standbild mit einem goldenen Haupt, welches Nebukadnezar im Traum sieht. Und dieses Standbild erschüttert ihn. Das ist für ihn ein Albtraum. Und er weiß, es ist eine riesige, wichtige Bedeutung. Und deswegen versucht er, dass er jemanden findet, der diesen Traum ihm so deuten kann, dass er weiß, das ist gemeint. Und das ist dann Daniel im Buch Daniel Kapitel 2. Und Daniel erläutert ihm, das goldene Haupt, das bist du. Und das goldene Haupt in Daniel 2, Vers 28, entspricht dem Löwen in Daniel 7, Vers 4. Und wir haben ja das Tier in Offenbarung 13, 2 hat einen Rachen wie einen Löwenrachen. Also hier hat man Babylonien als Löwen integriert bei diesen sieben Häuptern, bei diesen sieben Weltreichen, wo dann das achte Weltreich, der achte König wiederholt, eines der vorigen sieben Weltreiche. In Medo-Persien, das ist in Daniel 2, ist das im Standbild, es ist ein Brust und Arme von Silber. Und in Daniel 7 entspricht das dem Bär, Daniel 7, Vers 5. Und das sind die Füße wie Bärenfüße in Offenbarung 13, Vers 2. Und dann Griechenland, in Daniel 2, der Bauch von Lenden und Bronze. Und das entspricht dem Panther in Daniel 7, Vers 6. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass Alexander der Große, der das griechische Weltreich begründet hat, manche von uns haben das ja gelernt, 333 bei Issus Keilerei in der Geschichte, die Schlacht von Issus, wo Alexander dann mit seiner Armee gesiegt hat und dann nachher Asien eingesammelt hat, was heute Pakistan und Indien ist, bis zum Indus und auch bis nach Ägypten. Und der Panther ist halt, oder der Gepard, man kann ja an ein sehr schnelles Raubtier denken, ist halt super schnell im Vergleich zu anderen Tieren. Und ich denke, das ist hier eingefangen. Der sechste König, das ist Rom. Das wäre in Daniel 2, gibt es Schenkel von Eisen, Füße teils von Eisen, teils von Ton. Das ist Daniel 2, 33. Und es wird dort beschrieben als ein ganz anderes Tier, furchtbar und schrecklich, mit eisernen Zähnen und 10 Hörnern und einem kleinen, großmäuligen Extrahorn in Daniel 7, 7 bis 8. Und das ist ein Tier aus dem Meer mit 10 Hörnern und 7 Häuptern und einem Großmaul in Offenbarung 13, 1 und 5. Der zukünftige König, also Nummer 7, ist noch nicht da, der wird dann irgendwann kommen. Das siebte Weltreich, das wäre der siebte König. Und der achte König, der sozusagen die Endzeit der Endzeit charakterisiert, das ist dann eine Neuauflage, eine Wiederholung eines früheren Königs. Also ein Weltreich von den Weltreichen 1 bis 7 wiederholt sich in Nummer 8. Und das macht das Ganze so geheimnisvoll. Also, wenn man jetzt geschichtlich denkt, Ägypten hat zuerst versucht, Israel zu vertilgen. In Ägypten waren sie gefangen, waren sie Sklaven. Auch später hat Ägypten manchmal eingegriffen in Israel, weil das sozusagen vor der ägyptischen Haustür war. Und alle diese Weltreiche hatten in irgendeiner Phase den Versuch, das Volk Gottes Israel zu vernichten. In Ägypten war das der Pharao, der die Kinder umbringen lassen wollte, die männlichen Kinder. Mose wurde dann ja gerettet. Und wenn man alle Jungs getötet hätte, ersäuft hätte im Nil und die Mädchen dann verheiratet mit anderen Männern, dann wäre das Volk weg gewesen. Auch Assyrien hat entsprechendes getan und versucht, Israel zu vernichten. Das Nordreich wurde durch die Assyrer beendet und deportiert. Das Südreich haben sie nicht geschafft. Da hat Gott Jerusalem gerettet, 701 vor Christus, als Sanherib versuchte, Jerusalem zu erobern, sind sie da gescheitert. Babylon hat dann Jerusalem erobert und den Tempel zerstört, den Tempel Salomos. Und das babylonische Exil, die babylonische Gefangenschaft ist berühmt. Die 70 Jahre Babylons. Und nachher kam Medo-Persien. Kyros hat die Juden wieder zurückgehen lassen, um ihr Land und besonders auch den Tempel aufzubauen. Aber es gab eine spätere Phase der medopersischen Vorherrschaft, von der wir im Buch Esther lesen, wo unter medopersischer Vorherrschaft fast die Ausrottung des ganzen jüdischen Volkes geschehen wäre, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. auch in Griechenland, zwar nicht unter Alexander dem Großen hat man so ein Gegenüber, aber später unter Antiochos Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus gab es eine große Krise unter der griechischen Vorherrschaft, die dazu führte, dass der Tempel verunreinigt wurde. Und da hat man die Makkabäer-Bücher, die da ein bisschen Hintergrundwissen geben, was da passiert ist, oder eben prophetisch auch das Buch Daniel, das das vorhergesagt hat. In Rom, das ist die Zeit im 1. Jahrhundert, wo der jeweilige Cäsar in Rom regiert. Und das ist das 6. Weltreich. Und sie haben im Jahr 70 dann Jerusalem zerstört und ein Exil eingeleitet, letztlich, das viel, viel länger war als das babylonische Exil. Und von daher ist das Tier tatsächlich, hat sich erwiesen, das Nummer 6, als völlig anders, auch in den Dimensionen und auch was das für das Volk Gottes bedeutet hat. Der siebte König ist interessant, dass schon die Offenbarung voraussetzt, wenn man jetzt nicht das als einzelne römische Könige sieht. Manche sehen ja diese sieben Könige als römische Könige und dann kommt es darauf an, wo man anfängt zu zählen, bei wem man ankommt. Nero ist beliebt sozusagen als der Gegenwärtige. Aber da gibt es einiges durcheinander, wenn man wirklich ins Detail geht, weil das haut nicht hin mit der Abfassung der Offenbarung. Und da gab es drei Kaiser, ja, Galba, Otto und Vitellius. Und die sieben, glaube ich, rechnen sich nicht wirklich, auch wenn das beliebt ist. Und ich denke, die Verbindung von Offenbarung 13 zu Daniel 2 und 7 ist ziemlich deutlich durch diese erwähnten Tiere. Und es wird praktisch etwas kombiniert. In Daniel 2 hat man die Idee von vier Weltreichen, die abgelöst werden vom Reich Gottes. Das ist dort der Stein, der zuerst klein ist und vom Himmel kommt und dann den berühmten Koloss an seinen tönernen Füßen trifft. Man sagt das ja sprichwörtlich im Deutschen, ein Koloss auf tönernen Füßen. Und das ganze Weltreichstandbild wird von den Tonfüßen her zerstört. Und das Reich Gottes, das zuerst so ein kleiner Stein ist, wächst dann, bis es die ganze Welt erfüllt. Und das ist wunderbar, eine wunderbare Prophetie auf das Kommen des Reiches Gottes in kleiner Knechtsgestalt, in Jesus von Nazareth, der gekommen ist und das Reich Gottes verfügbar gemacht hat in seiner Person. Wer ihn annimmt, wird das Himmelreich ererben. Aber es ist in dieser Weltzeit, wo es sich parallel befindet und weiterentwickelt und wächst, bis es die ganze Welt erfüllt mit der Weltmission und dem Einfluss des Evangeliums. Es ist in dieser Zeit eben ja, eine alternative Macht. Aber die Einheit der Weltreiche wird in diesem Bild von dem Standbild mit den verschiedenen Metallen und auch am Ende mit dem Ton, wird als Einheit genommen, während in Kapitel 7 in Daniel das vier verschiedene Tiere sind. Und in Offenbarung wird das quasi beides zusammengenommen. Man hat die vier Tiere in dem einen Monster. Man hat etwas vom Löwen, etwas vom Bären, etwas vom Panther und etwas von diesem Monstertier. Und deswegen finde ich das am besten, das als sieben Weltreiche zu sehen. Sieben ist natürlich wieder die symbolische Zahl für die ganze Weltgeschichte, in der dann die Fülle der Weltreiche dem Reich Gottes gegenübersteht und immer versucht, letztlich in irgendeiner Krise das Reich Gottes und das Volk Gottes zu vernichten. Der achte König wäre dann die Wiederholung eines früheren Königs. Aus der Perspektive des 1. Jahrhunderts, wenn Nummer 6 Rom ist, was ja sehr gut passt zum römischen Weltreich, dann hätte man, wenn man auf Daniel 2 zurückgeht, hat man mit den zwei Füßen von dem Standbild, die teils aus Asien, teils aus Ton sind, auch in der Erfüllung von Ost- und Westrom, also das wäre das eine, Westrom wäre Rom in Italien mit dem Weströmischen Reich und Ostrom Konstantinopel im 4. Jahrhundert erbaut, was das heutige Istanbul, hätte man sozusagen die zwei Beine und die 10 Zehen wären dann die Aufteilung zu 10 mit den Füßen und Ton und so weiter. Es ist ein interessantes geschichtliches Bild. Aber wenn man jetzt aus der Perspektive Israels denkt und also man merkt, wenn man die Offenbarung liest, dass durch die Hinweise auf lokale Orte im Nahen Osten, so wie Harmagedon in Israel, das ist der Berg von Megiddo, oder Euphrat und Tigris werden erwähnt. Der Euphrat trocknet aus, um den Weg zu bereiten den Königen aus dem Osten. Da merkt man, da ist sozusagen der Nabel der Welt ist Jerusalem und ist Israel. Auch in der christlichen Offenbarung, die von Johannes, der ja immerhin auch ein Israelit war, empfangen wurde, und die Hauptstadt in dieser Offenbarung ist das himmlische Jerusalem, was ja auch eine Verbindung mit Israel im Namen zeigt. Der siebte König ist dann nach Rom, wenn man sich überlegt, wer hat nach Rom den vorderen Orient übernommen? Und das war letztlich dann das Reich, das im 7. Jahrhundert entstanden ist. Ein Reich, das auch mit einer Religion verbunden ist. Eine monotheistische Religion. Und in gewissem Sinn hat man im ganzen nördlichen Afrika, bis hin nach Asien, bis hin nach Pakistan und Indien, dieses Reich später ausgebildet. Und dort ist, wo islamische Regierungen vorherrschen, und das waren ja zum Teil auch ganz große Reiche, und auch dort gab es Krisen für Israel und für Juden als besonderes Volk. Nummer 8 wäre dann die Wiederholung eines dieser sieben Weltreiche. Und es ist interessant, wenn man sich das anguckt, sozusagen, welches mag es wohl sein? Na, darüber kann man sich mit Weisheit Gedanken machen. Das vierte Halleluja in Kapitel 19 von Vers 5 bis 9 verweist auf die Hochzeit des Lammes. Halleluja heißt ja, lobet den Herrn. Und das ist eigentlich Hebräisch und das Neue Testament ist eigentlich Griechisch geschrieben. Deswegen ist es von Bedeutung und praktisch fett hervorgehoben, dass hier auf einmal in der festlichen Stimmung von Kapitel 19, Vers 1 bis 10 ein großer Chor der Anbetenden Gott preist, wieder ähnlich wie in Kapitel 5, wo das konzentrisch geht, bis dahin, dass schließlich alle Knechte Gottes, die Großen und den Kleinen, Gott loben sollen und aufgerufen werden, ihn zu loben und das auch gerne von Herzen tun. Es gibt Grund zum Feiern. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Es gibt ein Fest. Es gibt ein riesen, mega Fest. Wenn man sich überlegt, wer ist die Braut des Lammes? Man hat es in Kapitel 19, Vers 7. Dann wird oft gesagt, also ich habe in verschiedenen Teilen der Welt über diese Thematik gesprochen, weil ich zum Teil eingeladen worden bin, das zu tun. Und ob das nun in Deutschland war oder in Russland oder auch in Pakistan, wenn ich frage, wer ist die Braut des Lammes, dann kommt oft innerhalb von einer Sekunde die Antwort, die Gemeinde. Und das hängt damit zusammen, dass es sozusagen Teil der christlichen Tradition geworden ist seit dem 19. Jahrhundert unter der Anführung von John Nelson Darby, dass man Offenbarung 19, Vers 7 verbindet mit 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 13, der Entrückung, die dann dort auch geschildert wird von den Gläubigen am Tag der Wiederkunft Christi mit den Wolken des Himmels, dass sie ihm entgegengerückt werden in Wolken in die Luft. Und John Nelson Darby hat das dann verstanden als, sie gehen mit zu ihm in die Luft und verschwinden dann mit ihm in den Himmel, während auf der Erde der Zorn Gottes ausgegossen wird. Also die Entrückung 3,5 Jahre oder 7 Jahre vor einer großen Trübsal. Und Epheser 5 wird damit verbunden, die Braut des Lammes, das ist die Gemeinde. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus geliebt hat, die Gemeinde, für die er sich geopfert hat und sie erlöst hat. Und das ist natürlich richtig, das steht ja in Epheser 5 drin, aber was bedeutet Gemeinde und für wen steht das, das muss man sich dann überlegen. Gemeinde ist kein neues Wort im Neuen Testament, das griechische Wort Ekklesia ist einfach die griechische Übersetzung im Alten Testament von dem hebräischen Wort Kahal an vielen Stellen und es meint das Volk Gottes, wie etwa in 5. Mose, wer kann zur Gemeinde des Herrn gehören, und da steht dann eben Kahal des Herrn und das ist im Griechischen dann Ekklesia, also es geht um das Volk Gottes, nicht dem Fleische nach, sondern der inneren geistlichen Zugehörigkeit zu Gott nach, weil auch dort nicht einfach alle Israeliten dazugehören konnten. Dort wird beschrieben, in 5. Mose, Kapitel 23, Abvers 2 folgende, wer dazugehören darf und wer nicht. Und man merkt dort, es geht nicht um die Gemeinde Gottes nach dem Fleisch allein. Es gibt auch Israeliten, die konnten gar nicht dazugehören, weil sie gewisse Sachen hatten, die dann nicht zu passten. Und es konnten andere Völker dazugehören, aber gewisse Völker auch nicht, die werden dort erwähnt. Da merkt man, die Gemeinde Gottes im Alten Testament, auch im Alten Testament, ist nicht deckungsgleich mit dem fleischlichen Israel, sondern es geht um gewisse Qualifikationen. Und das ist im Neuen Testament erweitert worden, dass Menschen aus allen Völkern, wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn Erlöser annehmen, dass sie dazugehören können. Und das Bild in der Offenbarung, und da müsste man halt dabei bleiben, wenn man jetzt fragt, wer ist die Braut des Lammes, dann muss man gucken, wo kommt dieser Begriff in dem Buch vor, das ich gerade lese. Und das ist ja nicht zu viel verlangt, wenn man in Kapitel 19, Vers 7 schon angekommen ist, dann muss man ja nur noch bis Kapitel 22 zu Ende lesen. Und siehe da, wie so oft in der Offenbarung, wird ein Rätsel, das praktisch zwischendurch aufgegeben wird, oder ein Thema, das angeschnitten wird, in einem kleinen Teil, das wird später gezoomt und vergrößert und stärker behandelt. Zum Beispiel hat man das hier in 17.1 bis 19.10, ist das große Bild, das große Thema ist die Hure Babylon. Also diese Stadt mit den sieben Häuptern, welche sieben Könige sind und sieben Berge. Und die sieben Berge verstehe ich eben nicht als die sieben Hügel von Rom. Und die Hure Babylon verstehe ich nicht als die römisch-katholische Kirche. Das vertreten viele Protestanten so. Ich glaube nicht, dass es passt. Denn alle, die Jesus Christus als Herrn sehen, als Sohn Gottes und Erlöser, im Sinne der Trinität, die ich als biblisch ansehe, sind erstmal von der Lehre her gesehen nicht Anti-Christus, sondern sie fügen sich und beugen sich unter Christus. Man kann sich über gewisse Lehrmeinungen unterhalten und kann man auch mal diskutieren, aber ich glaube, die sieben Berge meinen, wie gesagt, sieben Weltreiche, und zur Zeit der Abfassung war das nicht eine römisch-katholische Kirche im ersten Jahrhundert, sondern das war eine Weltstadt mit einem heidnischen Glauben, und vor allen Dingen mit einem Cäsaren, wenn das unter Domitian war, wie ich glaube, der sich selber als Dominus ac Deus, Dominus Herr und Gott, präsentiert hat auf den Münzen, römischen Münzen, die er hat drucken lassen, und der auch entsprechenden Gehorsam und entsprechende Unterwürfigkeit verlangte. Die Christen waren bereit, sich äußerlich unterzuordnen unter den Herrscher, als einer Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat. Das ist ja im Römerbrief, bitteschön, im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 1, von Paulus geschrieben worden. Aber sie waren nicht bereit, wenn sie feurig waren im Glauben, einen Menschen als Gott anzuerkennen. Nur einen erkannten sie an als Gott, Jesus von Nazareth, indem sie glaubten, dass Gott Mensch geworden ist. Und nur ihn erkannten sie an als ihr Oberhaupt, unter das sie sich beugen und den sie anbeten. Von daher ist hier mit dem neuen Jerusalem, wenn man weiterliest, ein Kontrast gemeint zu einer Stadt. Es geht nicht um die Gemeinde, die dann in den Luftbereich entrückt wird und dann mit Jesus im Himmel verschwindet und dort Hochzeit feiert, sondern die Hochzeit des Lammes, das wird erklärt, was das ist, weil nachher die Braut gezeigt wird, die sich für diese Hochzeit bereitet hat. In Kapitel 21, Vers 1 und 2 steht: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und hier ist es halt so geschehen unter der Anleitung von John Elson Darby, der hier gesehen hat, in Verbindung mit Epheser 5 und 1. Thessalonicher 4, dass er das so gesehen hat, dass die Hochzeit des Lammes die Entrückung aller Gläubigen aus der Welt heraus ist, in den Luftbereich, um dann mit Jesus zu verschwinden. Und je nachdem, wie das dann die Bibelausleger sehen, datieren sie dieses Ereignis 3,5 oder 7 Jahre vor der zweiten Wiederkunft Christi, die sie annehmen für die Welt. Aber Jesus sagt in Johannes 6, dass er die Gläubigen auferwecken wird am letzten Tage. Ich denke, das ist einfach übersehen worden, nicht genügend bedacht worden. Von daher teile ich das nicht in zwei Kommen Christi auf am Ende der Zeit. Ich sehe nur eine Ankunft Christi und wir müssen bis zum letzten Tag durchhalten. Und die Generation, die das erleben darf, hat zwar viele Probleme mit den entsprechenden Versuchungen, die dann da sind, aber wenn sie so lange leben, um den Tag Jesu Christi zu erleben, müssen sie gar nicht sterben. Das ist das Besondere und Gute und Schöne für sie. Und an diesem Tag, wenn Babylon gerichtet wird am Tag des Herrn, dann, das hatten wir bei der siebten Schale gesehen, dann wird die Stadt, die Babylon ersetzen wird in ihrem weltreichen Einfluss, aus dem Himmel kommen. Die gibt es schon längst im Himmel. Gott hat sie schon längst geschaffen. Und da versammeln sich schon all die Gläubigen, die vollendet werden, kommen dorthin. Und hier sieht man in Offenbarung 21, 2, eben wie ich gelesen habe, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Es ist eindeutig beantwortet im Buch der Offenbarung, wer die Braut des Lammes ist. Das Lamm ist Jesus Christus, die Braut des Lammes, die Braut dieses Bräutigams ist eine Stadt. Sie wird in der Offenbarung jetzt nicht Gemeinde genannt, aber das ist in dem Sinn auch kein Widerspruch, weil wer ist die Gemeinde? Es sind die Bewohner des himmlischen Jerusalems, also wer dort ein Bürgerrecht hat. Paulus sagt in Philipper 3, unsere Heimat ist im Himmel. Und das Wort für Heimat dort ist Vaterstadt. Unsere Vaterstadt ist im Himmel. In Galater 4, Vers 26 sagt er, dass Jerusalem, das droben ist, das ist unsere Mutter. Alle, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, der wird ausgeschüttet von oben, wie ein Fluss, der von oben aus dem himmlischen Jerusalem quillt. Und in Offenbarung 22, 1 kann man das sehen und werden wir es noch sehen, der von Jesus ausgeht und der letztlich die ganze Welt erreicht in dieser Zeit der Weltmission, wo Menschen das Evangelium hören und annehmen und Jesus annehmen als ihren Herrn und Heiland, dort werden sie wiedergeboren. Und ja, deswegen ist das himmlische Jerusalem schon immer unsere Mutter. Selbst wenn wir körperlich nicht da sind, sind wir geistlich damit verbunden. Unser geistliches Leben wird täglich und stündlich und jeden Augenblick von dort gespeist. Und unsere Sehnsucht ist, Gott dort zu sehen, oder Gott zu sehen, wo auch immer sich uns zeigen will, aber er ist halt dort und er thront dort und er lädt uns ein dorthin, dass wir dorthin kommen und das neue Jerusalem wird dann runterkommen. Kapitel 21, 9 und 10, wir schauen uns ja das noch an bei der Predigt am Sonntag und da heißt es, das will ich wenigstens das lesen, es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Auch hier hat man wieder die Idee, die Braut des Lammes, das ist die Frau, und das ist eben die Stadt Jerusalem, die herniederkommt. Also Darby hat hier Dinge in der Richtung, in der Bewegungsrichtung verändert. Seine Idee war, die Hochzeit des Lammes ist die Entrückung der Gemeinde in den Luftbereich und das Verschwinden mit Jesus, dem Bräutigam, im Himmel. Und Israel würde dann auf der Erde regieren im tausendjährigen Reich später, wenn der Herr zur zweiten Wiederkunft kommt. Aber wie gesagt, ich sehe nur eine Wiederkunft und vor allen Dingen, was mir nicht gefällt, ist, dass der Querverweis im Buch der Offenbarung nicht genügend berücksichtigt worden ist. Wenn Babylon die große Hure ist und im Kontrast zu dieser großen Hure, zu der bösen Frau, die super gute Frau und die schöne Frau und die reine Braut des Lammes, das himmlische Jerusalem ist, und wenn die Stadt eben nicht hochgeht, sondern von oben nach unten kommt, dann ist hier was auf den Kopf gestellt worden. Und dann ist es auch 1000 Jahre zu spät datiert worden, weil wenn mit der Zerstörung Babylons, das geschieht ja in der Geschichte und nach der siebten Schale, geschieht das bei der siebten Schale am Tag des Herrn, wo wir an anderen Stellen in der Offenbarung Himmel und Erde vergehen, beim sechsten Siegel, wenn das sozusagen zeitgleich ist, Die eine Stadt wird zerstört und die andere darf kommen und die andere übernimmt die Macht und Gott übernimmt die Macht. Und die Könige der Welt, deren Thron ist vergangen und jetzt ist das Reich Gottes nicht nur geistlich da, sondern auch sichtbar und Gott selber ist gekommen, ja, dann hat man doch nicht noch 1000 Jahre zu warten. Dann sind die 1000 Jahre von Offenbarung 20, 1 bis 10 schon der Anfang der Ewigkeit. Im Zusammenhang mit dem neuen Jerusalem, das gekommen ist, den neuen Himmeln, die Gott kommen lässt und der neuen Erde, die er da sein lässt, während die alte vergeht. Ja, es ist wunderbar, unsere Hoffnung ist großartig. Und nur nochmal, um das zu unterstreichen, möchte ich auch aus Hebräerbrief ein paar Stellen vorlesen zu dieser Thematik, die dort ist. Und damit wir sehen können, wie wichtig diese Stadt gewesen ist, in Hebräer 11, Vers 10 spricht der Verfasser über die Glaubenshelden. Da sagt er über Abraham schon, Vers 9 und 10, durch den Glauben ist er ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Vers 16, Hebräer 11. Nun aber begehren sie eines besseren Vaterlandes, nämlich eines himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Also wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann schämt Gott sich nicht, ihren Namen in den Mund zu nehmen, selbst Jahrhunderte, nachdem sie schon verstorben sind. Und Jesus sagt dazu, ihm leben sie alle. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und diese Stadt, das himmlische Jerusalem, ist halt schon im Alten Testament ein realer Ort gewesen, im Glauben von Abraham, Isaak und Jakob, nach dem Zeugnis des Hebräerbriefes. Kapitel 12, Hebräer 22 bis 24. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und den vielen tausend Engeln, und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet als Abels Blut. Ich weise darauf hin, dass bei der Liste der Personen und derer, die hier aufgezählt werden, neben dem Blut Jesu, gibt es die Geister der vollendeten Gerechten. Damit ist die Idee verbunden, dass wir als Gläubige auf der Wanderschaft sind, auf der Pilgerschaft, wie die Juden im Alten Testament nach Jerusalem pilgerten zu den großen Festen dreimal im Jahr. Wir sind unser ganzes Leben lang Pilger auf der Reise zur ewigen Seligkeit. Da kann ich das Buch von John Bunyan, Die Pilgerreise, empfehlen, Englisch Pilgrim's Progress, ein Klassiker der Weltliteratur, 17. Jahrhundert, ein Baptist, der das im Gefängnis geschrieben hat. Und genau das ist hier die Idee, dass die Geister der vollendeten Gerechten sind gläubige Menschen, die ihr Leben in der Pilgerschaft gelebt haben. Und Kapitel 12 in Hebräer hat das auch als Thema, dass wir laufen in dem Lauf und dass wir vorwärts gehen und das Ziel erreichen und ankommen im himmlischen Jerusalem. Und die sterben, im Glauben, in Christus sterben, die sind dann halt nicht nur irgendwo gestorben, sondern sie sind vollendet. Sie sind am Ziel angekommen und die Stadt sammelt sie schon die ganze Zeit auf. Das wird dann, Hebräer 13, 14 ist für mich eine Kernaussage des Hebräerbriefes für das, was der Schreiber sagen will. Ich sag mal, Vers 13, Vers 12 bis 14 lese ich, dann merken wir das zusammen. Darum hat auch Jesus, damit er heiligte das Volk draußen durch sein Eigenblut, gelitten draußen vor dem Tor, also vor dem Tor Jerusalems. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist die Aufforderung vom Hebräerbrief. Darum schreibt der Mann überhaupt den ganzen Hebräerbrief, weil er in der Zeit der jüdischen Erweckung in den 60er Jahren in Israel, wo das Jüdische und Nationale so stark wurde, auch im Kampf dann gegen die Römer, nachher vorbrach in den römischen Krieg, wo man glaubt, jetzt kommt das Reich Gottes und jetzt werden wir die Römer besiegen und rausschmeißen aus dem Land. Da verweist der Verfasser darauf, lasst euch damit nicht mitreißen. Jesus ist besser, Jesus ist größer. Er ist der größere Hohepriester, er ist die größere Erlösung. Die Stadt Jesu, die in Kapitel 11 und 12 schon erwähnt war, die himmlische Stadt, die bleibende Stadt, das ist unser Ziel. Die Stadt hier auf der Erde, da haben wir keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Und die zukünftige ist halt, die herunterkommt vom Himmel in Offenbarung 21,2 und Offenbarung 21,9 und 10. Das ist also ein Gedankengut. Die Stadt gibt schon. Gott hat die schon für Abraham, Isaac und Jakob bereitet. Und die Gläubigen sammeln sich da schon eine ganze Weile im Himmel. Nicht nur Elia und Henoch, sondern die Geister der vollendeten Gerechten, die landen dort. Das ist unsere Heimat. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Predigt am Sonntag. Darauf, dass Gottheit und Menschheit in diesem himmlischen Jerusalem vereint sind, so wie Bräutigam und Braut, die sich super lieben und tief lieben und die eben dann auf ewig glücklich sein werden in dieser herrlichen und wunderbaren Stadt. Amen.